Well, well. We'd like to sing. Well, well. We'd like to sing a song now. Can you hear me? Can you hear me?
Yes!
Good. Yeah, we'd like to sing a song, which was our record before this last one. Hang on.
Es mussten nicht unbedingt immer die intelligentesten Ansagen sein. Gejubelt und geschrien wurde sowieso. Schließlich war das ja auch nicht irgendeine Band, die da auf der Bühne stand. Das Konzert meines Lebens fand vor 50 Jahren statt. Ich habe die Beatles gesehen. Zum ersten und einzigen Mal live am 25. Juni 1966 in der Essener Grugehalle. Sie spielten vor 8000 mehr oder minder kreischenden Teenagern und ich war einer davon. Einer von den minder bis gar nicht schreienden und dennoch hoch aufgeregten Fans. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit der Geschichte jedes Konzertes, das mein Leben nachhaltig prägen sollte. Auch wenn das pathetisch klingt, es war so. Die Beatles waren im Juni 1966 auf ihrer ersten und einzigen Deutschland-Tournee, gaben je 2 Konzerte in München, Essen und Hamburg, spielten ihre jeweils 11 Songs routiniert runter, waren aber, was wir damaligen Beatles-Fans nicht wissen konnten, zum Zeitpunkt der Tour musikalisch längst in ganz anderen Sphären angekommen, wovon aber im Konzert noch nichts zu hören war. Für die Beatles, die gerade ihr revolutionäres Album Revolver aufgenommen hatten, mussten diese Auftritte vor schreienden Fans ein Anachronismus gewesen sein. Für uns war der halbstündige Auftritt der Beatles eine Offenbarung und das Aufregendste, was wir je erlebt hatten. Paul McCartney ist 50 Jahre später in diesen Tagen im Juni 2016 auf Europa-Tournee und ab Juli in Nordamerika unterwegs mit seinem aktuellen Konzertprogramm One on One, für das er auch in Düsseldorf, München und Berlin gerade gefeiert wurde. Der deutsche Rolling Stone schrieb über das Konzert in der Berliner Waldbühne, es sei eine Feier des Lebens, der Freundschaft und der Liebe gewesen. Gleichzeitig kam gerade sein neues Kompilationsalbum Pure McCartney auf den Markt. Darauf enthalten auch sein Song Rückblick in die Frühphase der Beatles, die Early Days.
They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, 2 guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home.
Paul McCartney erinnert sich an die frühen Tage der Prä-Beatles-Zeit, als er mit seinem Kumpel John durch die Straßen von Liverpool gezogen ist, die Gitarren geschultert, auf der Suche nach einer Gelegenheit, ihren gerade gemeinsam selbstgeschriebenen neuen Song irgendjemandem vorspielen zu können. Dieser Song Early Days aus dem McCartney-Album New von 2013 ist nun auch Bestandteil der 4-fach-CD-Luxus-Edition der neuen Kompilation Pure McCartney mit dem Untertitel Paul McCartney's Personal Playlist of Songs from his Long and Winding Solo Career. Dieses Zusammenstellalbum reicht von Maybe I'm Amazed aus dem ersten Soloalbum McCartney von 1970 bis zur Single Hope for the Future von 2014 und enthält außerdem einige ältere Hits in einer neuen Remix-Fassung von 2015. Was der Anlass für diese große Retrospektive war und ist, das bleibt unklar. Für das Weihnachtsgeschäft 2016 dürfte es noch etwas früh sein, wie auch für seinen 75. Geburtstag, den er erst am 18. Juni 2017 feiern kann. Zum Konzertprogramm in Düsseldorf, München und Berlin zählten auch zwei Songs aus dem Beatles-Album Revolver, Here, There and Everywhere und Eleanor Rigby. Beide wurden übrigens wie das gesamte Album Revolver vor 50 Jahren im April und Juni 1966 aufgenommen. Daran sollte doch hier mal auch kurz wieder erinnert werden. Hören wir eine Live-Aufnahme von Eleanor Rigby aus dem McCartney-Live-Album Back in the World von 2003.
Of the rice in the church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All lonely people, where do they all come from? All lonely people, where do
großartige McCartney-Song Eleanor Rigby aus dem Beatles-Album Revolver von 1966 gehört auch heute noch zum Konzertprogramm One on One, mit dem Paul McCartney derzeit auf Europa und Amerika Tour ist. Vor 50 Jahren, genau am 6. Juni 1966, beendeten die Beatles die Aufnahmen und Arbeiten an ihrem Song Eleanor Rigby. Die letzten Aufnahmen für das damals revolutionäre Album Revolver fanden am 21. Juni 1966 statt. Die letzten Abmischungen erfolgten tags drauf am Mittwoch, dem 22. Juni. Und am folgenden Tag flogen die Beatles von London nach München und gaben am Freitag, dem 24. Juni, ihre ersten beiden Konzerte innerhalb der dreitägigen Bravo Beatles Blitztournee im Münchner Zirkus Kronebau. Sie gaben ein Nachmittags- und ein Abendkonzert. Sie spielten jeweils 11 Songs, darunter Rock'n'Roll Music, She's a Woman, I Feel Fine, I Wanna Be Your Man und I'm Down. Mit Daytripper und Paperback Writer standen nur zwei aktuelle und etwas kompliziertere Songs auf dem Programm, ansonsten fast nur ältere Rockkracher. Doch nur wenige Tage zuvor arbeiteten sie noch an ihrem bis dato komplexesten und für die damalige Popszene bahnbrechenden Album Revolver, das dann am 5. August erscheinen sollte. Das heißt, die Beatles waren zum Zeitpunkt ihrer Deutschland-Kurztournee in ihrer musikalischen Entwicklung bereits meilenweit entfernt von dem Songprogramm, das sie in München, Essen und Hamburg spielten. Gerade hatten sie solch herausragende und innovative Songs wie Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping, Love You Too, Got to Get You Into My Life und vor allem Tomorrow Never Knows aufgenommen. Da musste es doch für die Beatles fast absurd bis anachronistisch sein, nun vor schreienden Kids alte und simple Rock'n'Roll-Nummern zu spielen. Man muss sich das bewusst machen. Im April 1966 hatten die Beatles ihr Klangkunstwerk Tomorrow Never Knows fertiggestellt. John Lennon hatte seine ersten LSD-Erfahrungen, sein Studium des tibetanischen Totenbuchs und seine Lektüre der bewusstseinserweiternden psychedelischen Forschungen des kalifornischen Psychologieprofessors und späteren Hippie-Gurus Timothy Leary in einen philosophisch-surrealen Songtext einfließen lassen, der als erster psychedelischer Text der Popmusik gelten darf. Auch die musikalische Form war völlig neu und experimentell, mit einer durchgehenden Harmoniestufe und dem Bordun-Prinzip mit schwingender Obertöne, dazu Bandschleifen, Klangverfremdungen und diversen Neuerungen vom einzigartigen Schlagzeugsound bis zur neuartigen Bearbeitung der Gesangsspur von John Lennon mit Hilfe des rotierenden Lautsprechers eines Leslie-Kabinetts einer Hammond-Orgel. Insgesamt war Tomorrow Never Knows für das Jahr 1966 ein Quantensprung in der Popmusik. Yeah. Dieses Klangwunderwerk der Beatles Tomorrow Never Knows war Anfang April 1966 aufgenommen worden, also gut 7 Wochen vor ihrer ersten und einzigen Deutschlandtournee. Davon konnten wir Beat-Bubis und Beatles-Fans im Juni 1966 noch überhaupt nichts wissen. Das Album Revolver mit dem Wahnsinnstitel Tomorrow Never Knows sollte ja erst im August 1966 auf den Markt kommen. Und natürlich wussten wir damals auch absolut noch nichts von LSD, bewusstseinserweiternden Substanzen fernöstlicher Philosophie, Melotron-Sounds, Bordun-Effekten, elektronischen Klangverfremdungen und all den Themen, mit denen sich die Beatles damals intensiv beschäftigten. Wir waren naive Fans der Fab Four, die deren Hits hören wollten und sie endlich mal live auf der Bühne erleben wollten. Dazu bot die Bravo Beatles Blitztournee vom 24. bis 26. Juni 1966 die einzige Chance, denn, was wir damals natürlich auch nicht wissen konnten, die Beatles hatten schon damals genug von kreischenden Fans und von Auftritten, bei denen sie wie Zirkustiere in einem goldenen Käfig ausgestellt wurden und immer dasselbe machen mussten, wobei keiner das Eigentliche, worum es im Konzert gehen sollte, nämlich die Musik, richtig hören konnte, weder die Beatles auf der Bühne noch die schreienden Fans. Also beschlossen die Beatles wenig später mit den für sie unwürdigen Live-Auftritten, die immer hysterischer ausarteten und auch nicht so ganz ungefährlich waren, endlich Schluss zu machen. Am 29. August 1966 gaben sie ihr letztes Konzert in San Francisco. Davon hatten wir natürlich keine Ahnung. Wir westdeutschen Fans, die das Privileg hatten, in den Genuss, wie es hieß, eines sensationellen Konzertes der noch viel sensationelleren Beatles kommen zu dürfen. Es begab sich also vor 50 Jahren, dass der Macher dieser Sendung auf dem Rücksitz eines Opel Rekord saß und in froher Erwartung und im Kreise seiner Schülerband-Kumpels nach Essen fuhr. In seinen zittrigen Händen hielt er die Zugangsberechtigung zum Paradies, eine Eintrittskarte zur Essener Krugerhalle Block T, untere Nordtribüne. Von dort sollte er seiner absoluten Überhelden angesichtig werden, und zwar leibhaftig. Ein Traum sollte in Erfüllung gehen, ein unvergleichliches Erlebnis, von dem er noch seinen Enkelkindern würde erzählen können, wenn er denn welche hätte. So müssen es denn mangels Enkelkinder die Kramladenhörer sein, denen jetzt die alte Geschichte mal wieder erzählt wird mit der Überschrift »Ich habe die Beatles gesehen, aber kaum gehört«, damals live am 25. Juni 1966 in der Essener Krugerhalle. Kurz bevor die Beatles, wie gesagt Ende Juni 1966, zu ihrer dreitägigen Blitztournee nach Deutschland kamen, hatten sie nicht nur das komplette Weltkulturerbe-Album Revolver eingespielt, sondern hatten auch ihre Single Paperback Writer veröffentlicht. Der Song, dessen Text von Paul McCartney in Briefform geschrieben wurde, behandelte ein damals ungewöhnliches Thema. Ein Möchtegern-Schriftsteller schreibt an einen Verleger, er wolle ein Taschenbuchautor werden und habe einen Roman über einen Mann namens Lear geschrieben. Die Story sei 1000 Seiten lang, er könne aber auch noch mehr schreiben oder kürzen oder ändern, ganz nach Belieben. Auf jeden Fall brauche er einen Job. Musikalisch ist der Refrain mit seinem verschachtelten Chorsatz eine Antwort auf die Beach Boys, die wenige Wochen zuvor ihr Meisterwerk Pet Sounds abgeliefert hatten. Die Beatles-Single Paperback Writer erschien in Deutschland am 10. Juni vor 50 Jahren. Die folgende Probefassung des Songs ist eine rare Aufnahme ohne Echo-Effekt auf dem Refrain-Gesang, ohne Ausblende am Schluss, aber mit Vorzähler am Anfang. Okay. Paperback writer. You sat all night until you read my book. It took me years to write. Will you take a look? It's based on a novel by a madman near. And I need a job, so I wanna be a paperback writer. Paperback writer. Und da reist sie ab, diese rare Probeaufnahme des Beatles-Songs Paperback Writer vom Juni 1966. Auch diese Beatles-Single hatte uns Fans damals schwer beeindruckt, wegen des fetzigen Gitarrenriffs, das uns Amateurgitarristen, wie wir das nachspielen wollten, vor große spieltechnische Probleme stellte, aber vor allem wegen der A-Cappella-Stimmen, die durcheinander wirbelten und ineinander griffen, was wir so vorher noch nicht gehört hatten. Diesen Song im Ohr fuhren wir also vor 50 Jahren nach Essen mit großer Vorfreude und der Erwartung, unsere Idole live zu erleben. Wir, das waren 2/3 unserer Amateurband nebst Freundinnen. Und natürlich bestand rund die Hälfte des Songrepertoires unserer Band aus Beatles-Liedern. Und wir schlossen Wetten ab, ob die Beatles denn live auch ihre neueste Single Paperback Writer spielen würden. Aber wie sollte das gehen mit dem Echo? Wie sollte das live machbar sein mit diesem Studioeffekt auf den Stimmen, aber nur an dieser einen Stelle am Ende des Refrains? Aber diesen glorreichen 4, denen trauten wir alles zu. Die Beatles waren für uns nicht nur einfach super tolle Musiker, Sänger und Songschreiber, von denen wir mit jeder neuen Single mehr musikalisch lernten als in zig Stunden Musikunterricht. Sie waren für uns Götter, Idole und verrückterweise gleichzeitig auch ganz normale Kumpels. Bei aller Heldenverehrung hatten wir irgendwie das Gefühl, das sind welche von uns. Nicht etwa, weil sie genau das ausdrückten, was uns damals bewegte, sondern weil alles, was sie in ihrer Musik ausdrückten, uns bewegte, uns forderte, anstachelte, begeisterte. Im Grunde wussten wir als spätpubertierende 17- bis 19-Jährige eigentlich gar noch nicht so recht, was wir selbst überhaupt wollten, außer nur nicht ständig das, was die Erwachsenen pausenlos von uns erwarteten und verlangten. Aber das, was die Beatles uns anboten, das wollten wir mit allem Enthusiasmus und ohne Einschränkung ganz und gar und total haben, jetzt und sofort und immer da. Die Beatles waren für uns eine Weltanschauung, ein Glücksversprechen, der Ausbruch aus den Zwängen von Elternhaus, Schule und Lehre. Die Beatles waren der Inbegriff unserer Sehnsüchte nach allem, was wir nicht hatten, aber was wir haben könnten. Die Beatles versetzten uns in eine Aufbruchsstimmung, sodass wir glaubten, alles erreichen zu können. Sie waren doch selbst der lebendige Beweis dafür, dass junge Leute die Welt erobern konnten. Also war uns doch kein Weg zu weit, wenn wir die einmalige Chance offeriert bekamen, unsere Helden live in Deutschland zu erleben. Am Freitag, dem 24. Juni, spielten sie in München im Zirkus Kronebau. Da hätten wir die Schule schwänzen oder blau machen müssen, was wir mit Bauchschmerzen zwar, aber dann doch getan hätten, wären da nicht noch die beiden Wochenendauftritte in Essen am Samstag und in Hamburg am Sonntag gewesen. Also fuhren wir am Samstag nach Essen und redeten die ganze Fahrzeit über fast nichts anderes als über das zu erwartende Ereignis. In dem Opel Rekord, den unser Schlagzeuger von seinen Eltern großzügig geliehen bekommen hatte, gab es kein Autoradio und wenn, hätte uns das auch nicht weitergeholfen. Vor 50 Jahren gab es noch keine tägliche Popsendung im Radio. Kassettenrekorder im Auto kannte man erst ab 1968, also machten wir unsere Beatles-Musik selber und sangen lauthals im Rhythmus der Autobahnrillen unseren damaligen Lieblingssong, der im Dezember 65 im Album Rubber Soul veröffentlicht worden war. Da konnte man im Zwischenteil so wunderschön zweistimmig singen und den verrückten Ton dieses eigenartigen indischen Instruments, das wir zuvor noch nie gehört hatten, diesen sirrenden, schwirrenden Ton, konnte unser Schlagzeuger stimmlich prima nachahmen. Und das tat er denn auch und wir freuten uns. Norwegian Wood aus dem Album Rubber Soul war damals im Juli 1966 einer unserer Lieblingssongs von den Beatles, wegen des bis dato noch nie zuvor gehörten Klangs der Sitar, wegen der schönen Gitarrenmelodie, die relativ einfach nachzuspielen war, wegen der effektvollen Zweistimmigkeit im Mittelteil, was immer wieder Spaß machte, das zu singen, und auch wegen des witzigen Textes, der schon mit einer tollen Einstiegszeile begann. Ich hatte mal ein Mädchen, oder sollte ich sagen, sie hatte mich. Das fanden wir klasse, genauso wie den skurrilen Schluss der Geschichte, wo er das Zimmermobiliar anzündet und provozierend fragt, ist es nicht gut, das norwegische Holz? Die Überschrift dieser Kramladestunde lautet, ich habe die Beatles gesehen vor 50 Jahren in der Essener Krugerhalle. Aber noch war es nicht so weit, noch waren wir auf dem Weg dorthin und überbrückten die Zeit bis zur Ankunft mit einer Diskussion über die Rückseite jener Beatles-Single, die am 10. Juni 1966 veröffentlicht wurde. Die A-Seite Paperback Writer war schon hochklassig, aber die B-Seite, das war für die damalige Zeit in klanglicher und spieltechnischer Hinsicht ein geradezu irrsinniger Song. Was war denn das für ein verrückter Song, mit dem die Beatles uns da im Juni vor 50 Jahren verblüfften? Was war denn mit Ringo los, wie der da trickreich und mit Power auf sein Schlagzeug einprügelte? So hatte man ihn noch nie gehört. Unser Drummer war begeistert, aber auch fix und fertig. Wie sollte er denn diese blitzartigen Wirbel- und Schlagfiguren nachspielen können? Und was machte denn der Paul da auf seinem Bass? Solch pfundweise druckvollen Töne hatte der noch nie zuvor gespielt. Dazu haute der noch Triolen und Staccato-Töne raus, dass uns Hören und Sehen verging. Und Johns Stimme klang wie die eines Muezzins. Er zerdehnte die Worte, sang zu dem losstürmenden Groove der anderen fast wie in Zeitlupe. Und was war da los am Ende des Songs? Was passierte da mit seiner Stimme? In welcher Sprache sang er denn da überhaupt? Es dauerte eine Weile, bis wir rauskriegten, dass sein Gesang am Schluss rückwärts lief. Und dann dieser wie verschwommen klingende Gesamtsound. Wir waren fast überfordert von diesem Song und wussten natürlich nichts davon, dass die Beatles mit diesem Song Rain vom Juni 1966 ihre psychedelische Phase einläuteten und dass John total bekifft war, als er diesen Song schrieb, und dass er dermaßen stoned und desorientiert war, dass er zu Hause beim Abhören der ersten Demoaufnahme das Band falsch herum eingelegt hatte und deshalb plötzlich seine eigene Stimme rückwärts hörte, was ihn noch mehr high machte und was er dann in der Endabmischung auch unbedingt und ganz bewusst so haben wollte. Alles das erfuhren wir aber erst sehr, sehr viel später. Bis zu diesem Lennon-Song Rain, der Rückseite der Single Paperback Writer, waren die Beatles-Lieder wunderschöne kleine Songs gewesen, die wir Amateure mehr oder weniger gut nachspielen konnten und die noch nicht zusätzlich für etwas anderes standen als für die Musik selbst. Wir waren ziemlich irritiert von diesem ungewöhnlichen Song Rain. Wir taten uns schwer mit diesem neuen Sound und zunächst mochten wir diesen neuen Beatles-Song nicht so besonders und wir grübelten, ob die Beatles auch live in der Krugerhalle diese neuen Töne anschlagen würden. Wir waren nicht mehr weit von der Essener Krugerhalle entfernt und wir stellten uns vor und wir hofften, dass die Beatles ihre großen, tollen Klassiker spielen würden, dass wir alle begeistert wären, eine gute Zeit miteinander hätten und uns so gut wie nie fühlen würden. She's happy as can be, you know. She said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby said she's mine.
time, you know, she tells me. All the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that a baby buys her things, you know. It buys her diamond rings, you know, she said so.
I feel fine, alle fühlten sich fein. Das war Wohlgefühl, Hochgefühl pur für die Fans, wenn die Beatles live spielten, wie hier im August 1965 während einer britischen Fernsehshow. Und uns ging es überhaupt nicht anders, als wir endlich den Beatles-Auftritt in der Essener Krugerhalle erleben konnten. Ein Auftritt, der unser Leben und das von so vielen jungen Leuten um uns herum nachhaltig beeinflussen sollte. Ein paar von ihnen fielen erstmal in Ohnmacht, als die Fab Four die Bühne enterten und mit Chuck Berrys Rock'n'Roll Music loslegten. Und der Macher dieser Sendung war bei diesem denkwürdigen Ereignis dabei. Nicht als Fall für die Sanitäter, auch nicht als hysterischer Schreihals, sondern als glühender Beatles-Fan, der von seinen Idolen gerne mehr gesehen und vor allem mehr gehört hätte. Dass daraus nichts werden sollte, das deutete sich schon beim Umbau nach der Vorgruppe an. In dem Augenblick, als Ringos Bassdrum mit dem Beatles-Logo aufs Podest gestellt wurde, setzte das Geschrei der Fans ein und hörte nicht mehr auf. Und als sie dann anfingen zu spielen, mutierten sogar vorher sittsam und ruhig wirkende Konzertbesucher zu kreischenden Plärrmonstern. Der zweite Song, den sie spielten, war dieser. Genau so klang das vor 50 Jahren in der Krugerhalle. Dies ist eine Originalaufnahme vom 25. Juni 1966 aufgenommen mit einem in die Halle geschmuggelten kleinen Aufnahmegerät und einem billigen Mikrofon. Die professionelle Aufnahme 5 Tage später am 30. Juni 1966 in Tokio, die klang da schon um Welten besser. Dies war eine Aufnahme aus dem Beatles-Konzert vom 30. Juni 1966 in der Nippon Budokan Hall in Tokio. Auch in der Essener Krugerhalle vor 50 Jahren war She's a Woman zu hören als zweiter Titel der Show. So klang es vor 50 Jahren bei uns oben im Block T auf der Nordtribüne, wo wir alle nebeneinander saßen. Die mit 8000 Fans ausverkaufte Krugerhalle war insgesamt bestuhlt, aber ans Sitzen war kaum zu denken. Ständig sprangen die Leute vor uns auf, manche hüpften auf der Stelle, als wäre der Pogo-Tanz der Punks schon erfunden, manche sprangen auf die Stühle und alle reckten die Hälse, um von ihren Helden ganz da vorne auf der Bühne einen Blick erhaschen zu können. 20 Mark plus Vorverkaufsgebühr hatte die Karte gekostet. Das war damals für Schüler und Lehrlinge ein kleines Vermögen, jedenfalls ziemlich viel Geld dafür, dass man wenig sah und viel Geschrei hörte. Aber wir bereuten keinen Pfennig, denn die Konzertatmosphäre war umwerfend, die Begeisterung ansteckend und die gefühlte Nähe zu den Idolen war elektrisierend. Auch wenn der Lärmpegel der Fanhysterie bisweilen Orkanstärke zu erreichen drohte, das Kraftzentrum der riesigen Halle war das Quartett da vorne auf der Bühne. Mochten die Fans auch noch so heftige Phonwellen erzeugen, die magnetischen Energieströme gingen von den Beatles aus. Alle Fans waren davon erfasst, alle waren im Bann dieser Ausstrahlung und alle schienen alleine die Präsenz der Beatles zu genießen. John, Paul, George und Ringo leibhaftig vor Augen zu haben, einfach nur den gleichen Raum mit ihnen zu teilen, das schien offenbar schon zu genügen. Womöglich hätte es schon gereicht, wenn sich die Beatles einfach nur auf die Bühne gestellt hätten, ohne Musik zu machen. Die Fans wären auch deswegen schon völlig aus dem Häuschen gewesen. So aber, dass sie auch noch live für uns Fans spielten, das war ja kaum noch auszuhalten. Die vier konnten machen, was sie wollen, alles wurde frenetisch bejubelt. Ob einer von ihnen eine völlig banale Ansage machte, etwa »We like to do a song now, it's from an album of ours, an LP-Album«. Genau das hatte John tatsächlich wörtlich gesagt und alle begannen begeistert zu schreien. Dann unterbrach er seine Ansage und machte kurz »Lalala«, worauf noch lautere Schreie folgten. Danach sank er theatralisch auf die Knie und himmelte mit ausgebreiteten Händen die Fans vor der rechten Bühnenseite an, worauf es noch wildere Schreie gab, obwohl dieser Kniefall doch ganz klar eine Verkackeierung war. Sie konnten machen, was sie wollen, der Jubel war ihnen sicher. Das Kreischen steigerte sich jedes Mal ins Infernalische, wenn Paul und George ins gleiche Mikrofon ihre Uhs und Yeahs schmetterten und dazu grinsend mit den Köpfen wackelten. Oder wenn sich alle vier nach jedem Titel mit einem tiefen Diener verbeugten. Aber dass die Fans ausflippten, das war ja nichts Neues. In England und Amerika war die Fanhysterie ja offenbar noch krasser. Wir hörten später von exklusiven Beatles-Auftritten vor einem handverlesenen Publikum in englischen Fernsehshows, wo selbst diese paar Nasen Rabatz machten wie verrückt.
Well, thank you very much, everybody. Blackpool and all that, lovely to be here. We'd like to carry on now, in a sec, with a song, which is our record before...
Record,
you know. And this one's called Ticket to Ride.
I think I'm gonna be sad.
Diese Live-Aufnahme von Ticket to Ride entstammt einem Fernsehauftritt in Blackpool vom August 1965. Ticket to Ride spielten die Beatles vor 50 Jahren allerdings nicht, als wir die Fab Four in der Essener Krugerhalle gemeinsam mit 8000 anderen Fans feierten. Sie spielten nur zwei Songs aus ihrem letzten Album Rubber Soul, ansonsten nur ältere Hits. Natürlich durfte auch diese berühmte Ballade nicht fehlen. Als Paul seine Ballade Yesterday sang, waren vor allem die weiblichen Fans deutlich zu hören. Immer mehr verzückte Mädchengesichter konnte man sehen. Tränen der Freude und der Rührung kullerten die Wangen hinab. Etliche Mädels rangen mit der Fassung, streckten ihre Arme flehentlich aus oder stöhnten und flöteten den Namen Paul, erst leise und dann immer lauter und sehnsuchtsvoller nach ihm zu rufen. Plötzlich hörte ich auch direkt neben mir eine mir sehr bekannte Mädchenstimme »Paul, Paul« rufen. Das war meine Freundin, die bislang völlig ruhig geblieben war, aber sich jetzt plötzlich von den ganzen hysterischen Mädels um sie herum offensichtlich hatte anstecken lassen. Diesen Namen und diesen anhimmelnden Ton kannte ich aus ihrem Munde bislang noch nicht. Ich war reichlich irritiert. Nicht, dass ich eifersüchtig geworden wäre. Nein, ich war halt nur etwas verwundert. Ja, genau. Dies war jedenfalls der Augenblick, von dem an meine Sympathien, die vorher mehr Paul als John galten, nun unwiderruflich in Richtung John enteilten. Er war ja schließlich auch der bessere Texter, war cleverer und schlagfertiger als Paul. Er war vielleicht nicht ganz so hübsch wie der Mädchenschwarm Paul, dieses Weichei, aber dafür hatte John mehr Grips in der Birne und darauf kam es doch letztlich an. Und John war es doch schließlich auch, der den genialen Song vom Nirgendwo-Mann geschrieben hatte, Isn't He a Bit Like You and Me?
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command.
Den Song Nowhere Man hatten die Beatles auch vor 50 Jahren in der Krugerhalle gespielt. Und weil John seinen Nowhere Man natürlich selber sang, hatte ich die Gelegenheit ergriffen, mich wie ein enthemmter Kasper aufzuführen und mit leicht überschnappender Stimme ständig John, John, John zu plärren. Meiner Freundin war diese kleine Anspielung wohl nicht entgangen, weshalb ich dann auch ein Küsschen auf die Wange bekam, was ja wohl auch das Mindeste war nach ihrer kindischen Paul, Paul, Anhimmelei. Auf Johns Nowhere Man folgten dann noch zwei Nummern, die Paul sang. Aber an meiner Seite blieb es bei diesen Liedern dann ziemlich still, Gott sei Dank. Paul hatte die Liedstimme bei Paperback Writer und I'm Down übernommen und, naja, das musste man ihm lassen. Für einen Mädchentyp hat er diese harten Nummern doch ziemlich klasse gesungen. Paul sang vor 50 Jahren in der Essener Krugerhalle zum Abschluss des Beatles-Kurzauftritts den Rocker I'm Down. Vor 50 Jahren also habe ich die Götter des Beat gesehen. Bevor die Beatles in der Essener Krugerhalle ihren Auftritt begannen, spielten drei Vorgruppen je eine knappe halbe Stunde lang, und zwar Cliff Bennett and the Rebel Rousers, The Rattles und Peter and Gordon. Aber an diese Vorgruppen habe ich überhaupt keine Erinnerungen mehr, nur dass von deren Musik akustisch, phontechnisch sehr viel mehr zu hören war, als von unseren Helden, wegen denen wir doch eigentlich gekommen waren. Welchen Song die Beatles bei ihrem Auftritt gerade spielten, das war nicht immer leicht zu identifizieren. So arg wurde die größte Band aller Zeiten mit ihren kleinen 100-Watt-Vox-Verstärkern von den Fans niedergebrüllt oder besser frenetisch jubelnd übertönt. Auch wenn das Konzert der Überhelden nach einer knappen halben Stunde schon vorbei war und auch wenn kaum etwas von der Live-Musik der vier Giganten in der Krugerhalle unüberbrüllt, störungsfrei zu hören war, auch nicht vom Schlusstitel I'm Down, Down war wirklich keiner in der ausverkauften Halle. Im Gegenteil. Für mich war der Kurzauftritt der Beatles in Essen am 25. Juni 1966 das aufregendste Konzert meines Lebens. So viel Euphorie, so viele weltumarmende Hochgefühle gab es niemals wieder. Und als wir die Krugerhalle verließen, war uns klar, die Musik der Beatles würde uns nie wieder loslassen und wir wussten ganz sicher, dass wir mit dieser Art von Musik für den Rest unseres Lebens immer etwas zu tun haben wollten. Von diesem Tag an waren wir für das Leben, wie es unsere Eltern vorgelebt hatten, endgültig verloren. Und wir fanden Hilfe in unserer Musik, den grandiosen Songs der Beatles. Wir kriegen's schon hin, wir kommen schon klar. Das Leben ist zu kurz und es ist schade um die Zeit, wenn man nur streitet und kämpft. Auch diesen Beatles-Text aus der Single »We Can Work It Out« vom Dezember 1965, der blieb für uns aktuell bis heute. Mit »We Can Work It Out« geht der Kramladen vorne mit Volker Rebell zum Thema »Vor 50 Jahren habe ich die Beatles gesehen und kaum gehört« zu Ende.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. Chance that we might fall apart.